Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, da sind wir mal wieder.
Genau, hast du mit dem Hammer eben auf den Button gehämmert?
Ja, das mit dem Hammer erzählst du mir jetzt öfter, aber die Pointe oder der Witz ist irgendwann ausgehammert.
Nee, aber das war eben wieder so laut, als würdest du da...
Ja, mein Gott... Manchmal geht mein Temperament mit mir durch.
Mit dir durch, ja, genau. Sehr schön. Das ist der Spanier in dir, ne?
Ja, du, ich war gestern ja auf einem Volkswagen-Event und habe mir den, vielleicht habe ich deswegen noch so viel Temperament in mir, ich habe mir den neuen ID Polo GTI anschauen dürfen. Es gab ja mal wieder so einige Veranstaltungen rund um dieses neue Fahrzeug. Mhm. Ich war dann direkt bei Volkswagen in Wolfsburg eingeladen. Es gab auch ein Nürburgring-Event, das war mir da ein bisschen zu weit, obwohl etwas spaßiger soll es dort gewesen sein. Aber sei es drum, ich habe mir den Wagen in Wolfsburg anschauen dürfen und ich muss sagen, optisch hervorragend. Auch die ganzen Anleihen an die Zeitgeschichte des GTIs, also Designanleihen, Innenleben, Sitzmuster, dieses Tornado-Rot, dieses ikonische Tornado-Rot, was ja... in der GTI-Welt zu Hause ist bei Volkswagen alles ganz schön und ganz gut, aber 175 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit, danach regelt das Ding ab. Muss man dann GTI draufschreiben? Darüber kann man freilich diskutieren, aber das war so der ganz große Wermutstropfen, muss ich sagen.
Ja, die Frage ist halt, warum regelt man ab, ja?
Ja, aber... Ist es das richtige Fahrzeug, um dann wirklich GTI draufzuschreiben?
Nee. Also würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht unbedingt so optimal, wenn das Ding bei 175 abregelt. Hätte man gesagt, irgendwo jenseits der 200, ja.
Ja.
Auch also, das wäre dann schon wieder die andere Frage gewesen, muss man überhaupt abregeln oder ist Topspeed einfach 213 zum Beispiel, ja.
Ja.
Aber bei 175 ist schon, das ist schon eher so Volvo-Territorium, ja.
Ja, also das war wirklich auch ein Kritikpunkt, der sich durch diese ganze Besucherszene
verständlicherweise
gegangen ist.
Also ich sage ja auch, Leistung oder Top oder Geschwindigkeit ist nicht alles, ja. Und
nein.
Wo kann man generell auch gerade über einen längeren Zeitraum auf einer Straße oder auf der deutschen Autobahn 175 fahren, das geht ja auch nicht. Verkehr, dann die Begrenzungen, die man hat, Baustellen, was weiß ich was, du kannst ja da auch wirklich nicht über einen längeren Zeitraum mal konstant die 100 oder sehr unter, mit wenigen Ausnahmen konstant 175 halt fahren. Von daher mag das vielleicht dann nicht so, aber abregeln bei 175 gerade, wie du schon gesagt hast, ein GTI.
Ja, weil man erwartet von dem Fahrzeug ja was ganz anderes. Wenn man das Fahrzeug sieht, dann ist man wirklich in die alte Welt, in Anführungsstrichen, was die Designsprache anlangt, zurückversetzt. Also man hat wirklich sehr, sehr viele, ich wiederhole mich, das habe ich schon mal gesagt eben gerade, aber wirklich sehr, sehr viele Designelemente von dem legendären roten Streifen im Kühlergrill, den GTI-Streifen, die Sitzbezüge und man hat auch die digitalen Instrumententafel, die man umschalten kann, sogar auf die Golf 1 Instrumententafel. Das ist alles super und sehr detailverliebt umgesetzt und jeder GTI-Fan findet sich dort wieder. Und ich meine, es war auch ein sehr, sehr guter Schritt, diese GTX-Variante, die es ja mal gab, oder die GTX-Varianten einzustampfen. GTX war ja dann die Elektroversion und das Ganze in GTI umzubenennen, weil nur so funktioniert ja auch der Wandel in die Elektrowelt, wenn man wirklich auch Modelllinien 1:1 mit Bezeichnungen in die Elektrowelt hinüber transferiert und da nicht neue Bezeichnungen findet und versucht, diese alten Dinge in die Moderne zu bringen. Das ist alles super und das ist Volkswagen auch sehr, sehr gut gelungen. Dieses Fahrzeug ist bildhübsch und in Tornado-Rot und mit diesen schwarzen Alufelgen. Übrigens, die Alufelgen heißen Wörthersee-Alufelgen, eine Anleihe an das GTI-Wörthersee-Treffen. Also alles super toll umgesetzt. Designtechnisch ist das ein super schönes Fahrzeug und ich würde es, so wie es da steht, auch nehmen und auch als ich würde es nicht sagen als Daily, aber ich würde es fahren, sage ich jetzt mal, so wie es da steht, aber nicht mit der Motorisierung, weil da erwarte ich ein bisschen mehr, weil gerade wenn man sich die Konkurrenz anschaut, die in diesem Bereich unterwegs ist, Hyundai, Kia, die haben in diesem Größenbereich doch richtige Rennsemmeln, sage ich jetzt mal. Und man erwartet dann auch, allein wenn man sich das Fahrzeug vom Design anschaut, eine kleine Rennsemmel und nicht ein Fahrzeug mit einer Spitzengeschwindigkeit von 175 Stundenkilometer. Und die PS-Zahl, da kann man drüber diskutieren, das Ding hat nur 226 PS.
Mhm, genau.
Sollte aber für das Gewicht mehr an Endgeschwindigkeit locker hergeben. Und wie gesagt, mit der...
Ne? Ja, die Frage ist halt, ob man Angst hat um die Batterie zum Beispiel. Ja? Wenn du da einen hast, der da ständig nur am Rumheizen oder Belasten ist, ja, dass man da Angst um Batterie oder Elektromotor hat. Ja,
ja gut, aber das sollte man auch dann dem Fahrer selbst überlassen.
Nee, das sollte man technisch im Griff haben.
Ja.
Also wenn es da an der Ingenieursleistung scheitern sollte und man deswegen Unit 75 reinmacht, dann hat man da was bei der Entwicklung falsch gemacht.
424 Kilometer Reichweite soll das Gerät haben oder das Fahrzeug haben. Ja, das sind
das natürlich könnte, auch könnte, das könnte auch noch so ein Grund sein, dass du sagst, okay, bei was 52 Kilowatt oder so, glaube ich, Stunden, die Batterie, ne? Dass man sagt, okay, man will da einigermaßen auf eine vernünftige Reichweite kommen. Wobei sich das, wie gesagt, selbst wenn du konstant 175 fahren würdest, ja, da hat sich das mit der Reichweite sowieso erledigt.
Das ist richtig.
Das ist ja maximal nach WLTP.
Naja.
Spätestens im Winter kriegst du die eh nicht mehr, ja.
Das sind ja wirklich nur sehr theoretische Werte, die da angegeben worden sind.
Naja.
Und je nachdem, wie du das Fahrzeug bewegst, im Winter, Sitzheizung etc., was du alles da noch einschaltest, dann kannst du das ganz schnell runter dezimieren, das Ganze. Ja.
Wobei ich ja sagen muss, designtechnisch gefällt er mir auch ganz gut.
Ja.
Gerade auch von hinten finde ich das eigentlich für VW sehr gut, schön gelungen für den Polo jetzt. Aber ich würde, wie gesagt, Das Rot
steht dem Wagen.
Gerade auch von hinten finde ich es mit dem Rot jetzt eigentlich gar nicht mal so gelungen. Da würde ich mir eine andere Farbe definitiv drauf machen. Andererseits finde ich Rot sowieso immer schwierig beim Auto.
Das steht nicht jedem Fahrzeug, das ist richtig. Ja. Ja. Was ich mir bei dem Wagen auch gut vorstellen könnte, schwarz und dann die GTI-roten Designelemente, das passt natürlich auch dann sehr gut.
Oder ein dunkles Grau oder sowas zum Beispiel. Ja,
ja, ja. Ja.
Dann noch ein paar andere Felgen drauf. Ja.
Naja, diese Wörthersee-Felgen sehen schon gut aus.
Ja.
Ist eine Geschmacksfrage.
Aber das ist es ja generell.
Ja.
Ich hatte mit dem Podcast drüber gesprochen, wo ich am Gucken bin wegen dem Auto, wo ich da vermehrt eigentlich nach schwarzen Felgen jetzt gerade am Gucken bin. Deswegen, ich bin da jetzt momentan vorbelastet, was das betrifft. Ja.
Ja, das ist richtig. Nein, also wie gesagt, designtechnisch, ich sag mal so, ich war ja kurz davor, mich Schock zu verlieben in dieses Fahrzeug, von der Designsprache, keine Frage. Und die Probefahrt, die wir machen durften und konnten, die war nicht repräsentativ. Das heißt, wir sind einmal um Pudding gefahren, das waren glaube ich 4 Kilometer oder so, das war lächerlich, in Anführungsstrichen. Ne? Da wird es dann nochmal
einen
Anschlusstermin geben. Und dann wird man sehen, wie sich das Ding anlässt und verhält. Sie haben so ein bisschen um den heißen Brei rumgeredet, in Anführungsstrichen, wo dann die Kritikpunkte aufgekommen sind bezüglich der Spitzengeschwindigkeit. Ja, so ein Fahrzeug lebt ja von Elastizität und Agilität. Das ist ja ein Kurvenräuber. Ja, aber das ist ja nun nicht alles. Ne? Und ich sag mal, hätten sie zumindest 200 glatt gemacht, das würde sich schon ganz anders anhören als 175. Mhm. Wir wollen jetzt ja nicht von 250 reden etc., aber 200 glatt, das hätte sich doch ein bisschen besser angelassen.
Ja, ja, oder wie gesagt, du hättest einen Spaß draus gemacht, 201, 203, ja, irgendwas in die Richtung, dass du gesagt hättest, okay, das ist dann halt top, ja, aber ja.
Ja, also wie gesagt, das Fahrzeug suggeriert vom Erscheinungsbild etwas anderes, als es letztendlich vom Leistungsbild dann wirklich abgibt. Ja. Preise wurden auch noch nicht hundertprozentig genau genannt, zwischen 35.000 und 40.000 Euro. Ist natürlich eine große Spanne, die man jetzt genannt bekommen hat. 35 oder 40 ist
unter
natürlich...
was ich gelesen hatte zuletzt, war unter 39. Also irgendwas wahrscheinlich mit 37 bis 38,5 oder so, ja.
Ja. Mag es durchaus wert sein, das Fahrzeug, auch allein von der Verarbeitungsqualität, macht es einen sehr, sehr guten Eindruck. Und ja, Für mich ist es ein Stadtflitzer, in Anführungsstrichen. Ne? Edel Polo. Ja. Also für mich ist es der klassische Zweitwagen für die.
Der klassische Zweitwagen, ja, weil man die 40.000 ja auch einfach mal so dann für einen Zweitwagen raushaut.
Der klassische Zweitwagen für die besser verdienende Familie.
Ja.
Sagen wir es mal so. Ja. Wie gesagt, schönes Fahrzeug an sich. Ich freue mich dann auf die ausgiebige Probefahrt. Dann kann ich vielleicht mehr darüber erzählen, ob die 175 interessant sind oder nicht.
Ja, okay, die Frage ist ja auch wieder, wie erreichst du die 175? Ich hatte was gelesen, irgendwie von 0 auf 100 in 6,8 ist ja jetzt auch nicht unbedingt
Nein,
so
ist nicht
geil.
GTI-like, ne?
Das ist nicht so geil für ein GTI. Ja. Also meine Meinung, das mag sich nochmal anders anfühlen, wenn man in dem Auto sitzt. Das kann auch sein.
Mhm.
Das ist ja auch die Frage, gerade, wie gesagt, da hätte ich mir halt ein bisschen mehr versprochen als 6,8. Auch die 175 haben wir jetzt oft genug angesprochen.
Mhm.
Aber ja, mein Gott. Irgendwo müssen sie sich ja noch ein bisschen Luft nach oben behalten, ja. Entweder sei es Golf oder sei es auch gerade Cupra, ja. Da braucht man ja auch noch ein bisschen Abstand, ne?
Es gibt ja ein Gegenprodukt aus den Revell von Cupra. Nee, wie heißt jetzt die Marke? Seat heißt
Cupra.
Es noch nicht. Ja?
Nee, Cupra. Das ist Cupra.
Das ist ja das Konkurrenzprodukt und das wurde da auf der Veranstaltung ja auch sehr oft genannt. Nicht von Volkswagen, aber von den Pressevertretern, die vor Ort gewesen sind. Und das soll eine ganz andere Hausnummer sein, was die Leistung beanlangt. Da habe ich mich jetzt aber nicht so tief reingedacht in diese Materie.
Ja, vor allem der Einstiegspreis ist, okay, das ist dann keine GTI-Version oder so, aber der Einstiegspreis von Raval ist eigentlich sehr interessant.
Ja.
Wobei da ja auch erst die höheren Linien kommen. Ja, also auf den musst du ja ein bisschen länger warten, auf die Basisversion, ja.
Nee, der GTI kommt ja auch, glaube ich, erst Ende diesen Jahres raus. Ne? Also das dauert ja auch noch.
Ja, ich glaube, der Standard oder der Basis-Raval kommt ja auch erst frühestens ab September oder so.
Mhm.
Die anderen kommen ein bisschen früher. Ja, mein Gott, die wollen halt da auch die Marge nochmal mitnehmen. Für die Leute, die nicht warten wollen, ja, kann man machen.
Mhm.
Finde ich jetzt nicht so dolle, aber naja.
Ja, wie gesagt, ich...
Ja, bitte.
Ich bin gerne bereit, das Fahrzeug auch gerne länger zu testen. Also ich würde gerne nochmal ein längeres Elektrofahrzeug-Experiment eingehen, keine Frage. Wenn Volkswagen Interesse hat, zur Not mache ich das dann auch. Kein Thema.
Ja, im Vergleich kann man bei mir auch gerne mal über Cupra reden. Also ich bin momentan so auf der Suche nach einem Auto, also übergangsweise bis zu meinem neuen, dann da mal kurz was anderes fahren, würde ich auch machen.
Okay. Das höre ich aus meinem Bekanntenkreis immer sehr oft, dass wenn ich davon erzähle, dass ich da öfter mal zu Events eingeladen werde etc. Ja, da würde ich auch gerne mal hinkommen. Ja, ja.
Ja, okay.
Muss man aber auch
so weit muss es ja gar nicht gehen, Auto.
Ja, du willst ja nur eine Dauerleihgabe haben, so ungefähr, ne? Oder ein.
Ja, also gerade die Überbrückung bis zum nächsten. Ja,
ja. Ja, die Überbrückung.
Das ist ja nicht, das kann man jetzt zeitlich begrenzen, also gar kein Thema.
Ja, ja gut, das ist meistens zeitlich begrenzt. Leider.
Ja.
So ist das.
Nee, aber gerade wo du Cupra angesprochen hast, das ist ja auch so eine Marke, ja, die ja gerade auch bei Jungen anscheinend gut zu gehen scheint im Moment.
Mhm. Ja.
Sind wir da, ist Cupra das neue Audi? Das war ja hier nicht zu meiner Jugend, aber das war ja auch mal so eine Zeit lang eigentlich so, da gerade der 3, der 4er teilweise, ja, war ja auch mehr so das junge, hippe Fahrzeug. Sind wir da jetzt beim Cupra angelangt? Auch gerade was die Preisgestaltung betrifft, wenn man sich da mal so ein bisschen die Listpreise anguckt, das geht ja auch eindeutig da, ich weiß es nicht, ja.
Ich weiß es nicht.
Meiner Meinung nach ist Cupra ja überbewertet. Ja.
Keine Ahnung, möchte ich mich jetzt nicht despektierlich zu äußern, weil da fehlt mir der objektive Einblick in die Marke.
Ja, auch wenn ich es mir jetzt mit der Dauerleihgabe verscherze, aber ich finde Cupra, Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich da teilweise schon sehr jenseits von gut und böse.
Ja, weiß ich nicht. Ob das jetzt das neue Audi ist, weiß ich nicht. Also in meiner Wahrnehmung ist bei den jungen Leuten immer noch diese ganze RS-Geschichte im kleineren Segment, RS3 und so, immer noch sehr, sehr beliebt, obwohl das natürlich auch Preise sind jenseits von Gut und Böse. Zu meiner Jugendzeit konnte ich mir kein RS3 leisten.
Nein, ach, das kann ich mir, also würde ich mir auch heute nicht leisten wollen, weil alleine der Unterhalt von dem Fahrzeug,
ja.
Das ist ja eigentlich so die Sache, der Anschaffungspreis, mein Gott, den legst du einmal auf den Tisch, ja, aber gerade der Unterhalt von dem Fahrzeug ist halt die Frage. Ja. Aber mein Gott, ja.
Ja, also wie gesagt.
Nee, ist vielleicht auch nur gefühlt so, weil bei mir in der Region halt Cupra, siehst du im Moment, da ich mich ja sowieso mit dem Thema Fahrzeugkauf beschäftige, siehst du halt sehr oft. Ja, und auch gerade einige Jüngere, gerade so die bekannten Modelle oder, ja, die siehst du halt dann schon, wenn du mal guckst, was da so ein Ding kostet. Klar, Gebrauchtpreise auch nochmal ein anderes Thema, aber die werden ja auch entsprechend hoch gehandelt.
Ja.
Voraus, also so wie ich halt gucke, klar, ich gucke mir kein Auto an, was irgendwie schon etliche Jahre auf dem Buckel hat und irgendwo jenseits der 100.000 gelaufen ist. Das ist nichts für mich. Ja, die fahre ich selbst drauf.
Mhm.
Wenn da jemand wirklich wenig Kilometer im Jahr fährt, kann er das gerne machen.
Mhm.
Ja, weil heutzutage ein Auto normalerweise 100.000, ja, sollte das Ding locker abkönnen. Aber wie gesagt, ich fahre im Jahr selbst, also keine 100, ja, aber jenseits der 30, ja. Wenn du ein gutes Jahr hast, ja, wo du vielleicht auch nochmal öfter irgendwie längere Strecke in Urlaub fährst oder so, dann kommt da ruckzuck noch mehr zusammen. Aber alleine beruflich sind das ja schon gut 30.000 Kilometer, die ich pendle, ja, plus das ganze private Kram am Wochenende noch. Wie gesagt, die Kilometer fahre ich ruckzuck selbst drauf.
Ja, du hast ja den Nachteil, du musst ja wirklich jeden Tag eine relativ weite Strecke fahren. Ich fahre zwar auch einigermaßen viel, aber ich verteile das auf kurze Strecken und die Kurzstrecken verteile ich auf den Smart oder sogar auf den E-Scooter.
Ne? Ja, warum
das,
nicht?
Es verteilt sich alles so ein bisschen und von daher verteile ich das auf mehrere Fahrzeuge.
Naja. Naja, okay. Aber lass uns mal wirklich einsteigen. Wir haben jetzt hier.
Ja, gut, wir haben jetzt ja ausgiebig über den Event, das VW-Event gesprochen. Was heißt ausgiebig? Es war halt auch nur eine Wahrnehmung des Designs über das Fahrzeug an sich, wie sich das fährt.
Ja,
kann ich nicht viel sagen. Ja. Es gibt den GTI-Knopf in der Mitte des Fahrzeugs. Aber genau, den habe ich zwar
gedrückt. Disco-Kugel.
Nee, den habe ich zwar gedrückt. Da soll sich dann auch die Fahrzeugcharakteristik oder das Fahrwerk ein bisschen verändern.
Ansprechverhalten, Lenkung.
Und das Design vom Armaturenbrett, nicht Armaturenbrett, sondern von der Anzeigetafel vom digitalen Armaturenbrett. Das hat sich dann auch verändert. Aber wie gesagt, wenn du da...
Die Ambientebeleuchtung noch ein bisschen in Rot.
Ne? So ungefähr, ja. Und das Ding drücke ich dann mal, wenn ich den Wagen richtig fahren darf. Ja. Gut. Aber wo wir gerade bei tollen Autos gewesen sind, lass uns über das erste Thema der Sendung sprechen. Fast and Furious. Da gibt es jetzt, oder da soll es eine Serie geben, oder es soll gleich vier neue Serien geben. Vin Diesel ist Produzent und das hat er offiziell angekündigt und er ist überzeugt von dem Serienkonzept. Und was hat er gesagt in einem Statement? Er hat ja schon Jahre darüber nachgedacht, eine Serie rauszubringen. Ihnen wurden ja auch schon sehr viele Angebote unterbreitet, aber das hat ihnen alles nicht gefallen. Und jetzt, ja, das neue Konzept der vier neuen Serien, das hat ihn überzeugt. Bin ich gespannt, was dabei rauskommt, weil inhaltlich wurde natürlich noch nichts erzählt und das Projekt wurde noch nicht so konkret abgezeichnet, wie es dann wirklich
das wird kommen schwierig. Soll. Das wird super schwierig. Alle eine Serie oder eine erfolgreiche Serie in diesem Franchise zu etablieren oder an den Start zu bringen, ist schon schwierig genug. Aber wenn man über vier neue Serien spricht,
ja,
das wird schwierig.
So nach dem Motto, irgendeine wird schon durchschlagen und wird schon ankommen, dann machen wir mal vier
dann
neue
Serien. Dann mach doch eine richtig.
Ja, aber
dann
was ist richtig in dem Fall, ne?
Ja, okay. Das Konzept, was halt über 10 Filme gut funktioniert hat. Das hat sich ja auch weiterentwickelt oder zu einem bestimmten Format entwickelt.
Aber nicht immer zum Besseren.
Nee, das nicht. vor allem, ich habe auch die letzten zwei nicht gesehen. Also von daher bin ich ja sowieso nicht up to date, was jetzt so die Serie betrifft oder beziehungsweise den Film-Franchise betrifft. Aber vier Serien zu entwickeln soll. Die Frage ist ja vor allem, was sollen diese vier unterschiedlich machen? Ist eine davon eine Kochserie? Nee, was willst du da machen? Ja? Du kannst ja auch nicht viermal dieselbe Serie machen.
Ich meine, man könnte vielleicht das Thema Tokio nochmal neu angehen. Tokyo Drift Style irgendwas. Das wäre vielleicht eine Idee.
Das wäre super nice, ja.
Ja, weil Tokyo Drift ist einer der Teile, der mir mit von den neueren, in Anführungsstrichen, am besten gefallen hat.
Neu ist gut, ja.
Ja.
Neu ist sehr gut.
Ich meine, der erste Teil ist einfach ikonisch. Und es hat sich dann ja immer mehr verändert, das Ganze. Es wurde immer mehr zu sehr utopischen Erzählungen und zu sehr utopischen Stunt-Szenen. Ne? Also es wurde ja immer abgefahrener, das Ganze. Hm. Ne? Und der erste Teil war ja da relativ zurückhaltend und in Anführungsstrichen relativ realistisch, was die Fahrszenen beanlangt. Und das hat sich dann immer mehr ins Absurde gesteigert, das Ganze. Ja. Der letzte Teil, der ja rauskommt, ich glaube 2028 soll er kommen, ne? Das wäre dann der 10. Teil.
Der 10.2. Teil, ne?
Ja, der 10.2. Teil, also das soll ja dann das Ende darstellen. Der soll sich ja nochmal so ein bisschen mehr auf die Wurzeln konzentrieren und mehr in das typische zurückkehren, für was Fast and Furious eigentlich bekannt ist. Da bin ich gespannt. Da habe ich ja große Hoffnungen.
Naja, ich bin eh mal gespannt, weil es hieß ja hier, wir machen aus dem 10., das werden 2, also wie bei Mission Impossible zuletzt, es werden halt 2, ob das dann wirklich 10-2 ist oder vielleicht doch ein richtiger 11, was heißt richtig, aber ein Zipper, das, keine Ahnung, wie sie das jetzt machen.
Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin gespannt.
Allein die Filmtitel waren ja schon ab dem 5., glaube ich, hießen sie ja nur noch Fast 5, ja, Furious 6 und so weiter, ja.
ja, wie gesagt, es wurde dann immer utopischer und absurder.
Ach, ich sehe gerade, wenn man Hobbs und Shaw mitrechnet, habe ich die letzten 3 nicht gesehen. Mhm. Ich habe Hobbs und Shaw nicht gesehen, die 9 und die 10 habe ich nicht gesehen, ja.
Ja.
Ja, Furious 8 war ja the fate, also 8, the fate of the Furious. Also.
Wie gesagt,
Wobei, Spaß haben sie ja schon gemacht, das muss man ja wirklich sagen. Aber wie gesagt, Serie stelle ich mir sehr schwierig vor. Gerade wenn du mal guckst, was aus Star Wars geworden ist, ja, die Übersättigung, die da auf einmal war durch die ganzen Serienformate. Wick hat es nicht einfach, ja, also John Wick hat es als Serie auch nicht wirklich einfach. Also das, wie gesagt, von der Kinoleinwand ins TV und dann auch noch in so eine Menge an, ja, das wird schwierig.
Ich wünsche
ihm das Beste.
Ja.
Das definitiv, weil, wie gesagt, Spaß haben die Filme ja gemacht. Warum sollte eine Serie keinen Spaß machen? Aber ich stelle mir das wirklich schwierig vor, ja.
Ja, ich meine, man erwartet ja viel, gerade nach der Aussage, es wurde ihnen schon oft angeboten, eine Serie zu drehen. Es hat nichts, gefallen. Und jetzt, das soll jetzt
Auf dem Peak will man. Ja, muss man gucken, die Produktionsfirmen wollen ja auf dem Peak möglichst viel Geld einfach machen. Und wenn du da auf dem Peak eine Serie bringen kannst, die dann auch entsprechend Umsätze generiert, klar. Gerade wenn du so eine Serie zwischen den Filmen halt machen könntest. Mhm. Ich weiß halt nicht, ob die Serie dann auch so angelegt ist, dass sie halt die Story eventuell weitererzählen soll. In Anführungszeichen.
Ich weiß Story. Es nicht. Das weiß
weil
keiner,
ansonsten,
also die wenigsten.
Weil, was ja zum Beispiel echt nice gewesen wäre, wenn du wirklich so eine Miniserie zum Beispiel zwischen zwei Teilen gehabt hättest. Mhm. Ja, wobei da die Gefahr auch wieder zu groß ist, verpasst du irgendwas, wenn du die Serie nicht gesehen hast.
Das müsste dann schon
auf
irgendwie
den nächsten Kinofilm. Also das ist, wie gesagt, das ist auch nicht einfach. Also von daher.
Es müsste schon so aufgebaut sein, dass du die Serie nicht geschaut haben musst. Oder dass es zwar ergänzend ist, aber nicht zwingend ergänzend ist. Mhm. Und das ist schwierig.
Ja, wobei echte Fans gucken sich ja alles an und ja, auch das wieder, ey.
Ich werde es mir wahrscheinlich auch anschauen, keine Frage.
Ja, auf jeden Fall mal die ersten 1, 2, 3 Folgen definitiv, ja, ob es einen dann auch abholt, aber ja.
Ja, so ist es.
Genau.
Gut, aber wo wir gerade bei... Dann lass uns das Thema mal vorziehen, das passt besser. Wo wir gerade bei Fahrzeugen waren, lass uns mal über Porsche reden. Porsche ist ist immer noch und war auch dafür bekannt, dass sie E-Bikes gebaut haben. Und wahrscheinlich bauen sie noch so ein paar und das lassen sie jetzt auslaufen, weil die Porsche E-Bike Performance GmbH wird nicht mehr weitergeführt. Insgesamt sind 500 Mitarbeiter von dem Stellenabbau betroffen. Und das zieht auch so ein paar kleine Porsche-Schwesterfirmen noch mit ins Unglück, in Anführungsstrichen, weil es gab dann ja noch die Akkuentwicklung, die Akkutechnik. Also hängen noch ein paar kleine Satellitenfirmen mit dran, aber Hauptbestandteil ist halt die Porsche E-Bike Performance GmbH. Es hat mich gewundert, dass da 500 Mitarbeiter gearbeitet haben. So klein scheint das Projekt ja nicht gewesen zu sein. Porsche möchte sich mehr auf das Kerngeschäft fokussieren, was ja auch grundsätzlich eine gute Idee ist. Aber es ist nur schade, dass die E-Bike-Sparte nicht zu eines der Kerngeschäften geworden ist. Jetzt, ich meine, das haben sie ja schon hier lange versucht aufzubauen, das Ganze. Aber es ist ja nicht, ja, es ist ja gescheitert. Oder sie haben es scheitern lassen, in Anführungsstrichen. Ja, man muss allerdings auch dazu sagen, E-Bikes von Porsche waren jetzt auch kein günstiger Spaß. Wenn man da was Vernünftiges haben wollte, musste man schon so zwischen 8.000 und 9.000 Euro auf den Tisch legen. Und das ist ja für ein E-Bike schon mal,
ja,
eine
okay,
Hausnummer.
Ja, aber da, die ist jetzt nicht so weit weg von dem Markt und auch von dem Segment, in dem sich Porsche positioniert hat.
Ja.
Du kannst ja auch 12 bis 15 ausgeben für ein Rad. Also, wie gesagt, für mich hat sich das nie so ganz erschlossen. Warum sollte ich mir in dem Bereich halt ein Porsche-Bike kaufen? Da gäbe es andere Marken, die mir oder denen ich den Vorzug geben würde gegenüber dem jetzt. Mhm. Aber das bin ja auch wieder ich. Ja. Manch einer wird sich auch gesagt haben: Mein Gott, wenn ich mir den neuen Porsche kaufe und ich hätte gerne ein E-Bike, dann nehme ich das halt mit. Ist okay. Aber jetzt speziell hingehen und mir als Nicht-Porsche-Fahrer ein Porsche-E-Bike zu kaufen, würde mir jetzt nicht unbedingt in den Sinn kommen.
Obwohl, ich muss zugeben, ich habe sehr viele Porsche-E-Bikes in der freien Wildbahn gesehen, was mich persönlich sehr gewundert hat.
Okay.
Also, wenn man jetzt von E-Bikes ausgeht, die im MTB-Bereich unterwegs sind, also ich wohne ja hier ländlich und wenn ich mir anschaue, was da so Leute mit Porsche-E-Bikes hier durch den Wald gebrettert sind, das war schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr viel, sage ich jetzt mal. Also ich sehe bestimmt schon 20, 25 Porsche-E-Bikes gesehen. Und es war nicht immer das Gleiche, es waren verschiedene. Also das ist schon relativ viel, finde ich. Wenn man in Betracht zieht, was die Dinger kosten. Also, und es bietet sich natürlich an, wie du gerade gesagt hast, wenn man sich einen Porsche kauft und wenn man für sich vielleicht einen Porsche Cayenne mit Dachgepäckträger kauft, dass man da jetzt nicht irgendwie ein Kettler-Alurad aufs Dach packt, dass man dann vielleicht auch gleich ein Porsche E-Bike aufs Dach packt. Ne? Bietet sich ja irgendwie an, würde ich sagen.
Vielleicht hat das ein oder andere das im Leasing. Da gibt's ja auch diese Bike-Pendler-Leasing-Angebote.
Jobrad oder sowas, ja.
Jobrad, ja, genau, das meine ich, ja.
Das ist ja durchaus weit verbreitet, Jobrad. Und es gibt ja auch, glaube ich, Job-E-Scooter und was es nicht alles gibt.
Ja, ja.
Da gibt es ja die tollsten Möglichkeiten, ne? Was ja auch durchaus interessant ist für einige Pendler.
Mein Arbeitgeber hat das jetzt auch angefangen.
Ja, ja, da frage ich mich dann nur, was die im Winter machen, weil bei Schnee und Eis mit einem E-Bike zu fahren, ist auch nicht so toll.
Da habe ich zwei Kollegen, die ziehen das eiskalt durch. Und die fahren einiges. Wie gesagt, die sind nicht 5 Minuten, die sind im Rad fahren. Der eine Kollege ist bei gutem Wetter 40 Minuten unterwegs. Und der zieht das, wie gesagt, das ganze Jahr über durch. Schnee, Eis, Regen, gar kein Thema.
Respekt.
Ja. Hm. Ja.
Also auf jeden Fall nicht ungesund.
Nee, das definitiv nicht, nein.
Ist natürlich immer die Sache, wenn man jetzt auf der Arbeit im Hochsommer nicht die Gelegenheit hat, sich da frisch zu machen, ist es natürlich auch nicht so schick.
Okay, du sitzt bei uns, ja.
Wenn es dann die Möglichkeiten gibt, ist es super. Ne? Bloß, wenn man dann da durchgeschwitzt im Sommer ankommt und man muss dann da so weiterarbeiten, ist auch nicht schön. Ne? Kommt immer darauf an, wie die Umstände sind, ganz klar.
Nee, bei uns gibt es ja die Möglichkeiten noch. Es gibt auch einige Kollegen, die die Mittagspause nutzen zum Joggen und dann anschließend halt nochmal duschen. Also das, wie gesagt, die Möglichkeit haben wir bei uns schon.
Sehr gut. Ist doch vorbildlich.
Gut.
Das nächste Thema ist jetzt nicht ganz so vorbildlich, was wir hier haben. Samsung hat mal wieder von sich...
Ja, genau, habe ich auch gelesen. Ja, genau.
Das ist sehr, sehr makaber. Oder nicht makaber, es ist sehr merkwürdig. als ob sich Samsung das hätte nicht leisten können, das in einer vernünftigen, lizenzierten Werbekampagne zu machen. Aber worum geht es denn? Die Sängerin Dua Lipa, die verklagt Samsung auf 15 Millionen Dollar Schadensersatz. Ihr Gesicht wurde ohne Zustimmung ihrer Person und ohne Vergütung für die Vermarktung von Samsung TV-Geräten genutzt. In einigen Ländern wurde ihr Gesicht auf Samsung TV-Kartons gedruckt. Mhm. Und das ist ohne ihre Zustimmung passiert. Und das Bild, was dort benutzt worden ist, das ist noch nicht einmal in irgendeiner rechte Datenbank aufgetaucht, weil es gibt ja dann so Werbeagenturen, die dann das Recht an einem Bild hätten. Dieses Bild ist mehr oder weniger entstanden auf irgendeiner Veranstaltung und das ist ein nicht autorisiertes Bild, was noch nicht einmal in den, in diese, es gibt ja da so eine, wie heißt die Datenbank, wo die Promis auftauchen. Es gibt da so eine Datenbank, wo man da Bilder von Promis verwenden kann, die dann aber auch so ein Wasserzeichen haben, wenn es nicht autorisiert, also wenn man es nicht, ja, es gibt da so eine große Datenbank, wo man Promi.
Du meinst aber nicht Getty, oder?
Doch, Getty Images, genau, die meine ich okay. zum Beispiel. Also noch nicht einmal in so einer Datenbank ist es aufgetaucht und wie gesagt, die Rechte sind noch nicht einmal am freien Markt verfügbar. Und sie verklagt halt Samsung auf 15 Millionen US-Dollar.
Ja, genau. 1 Million Dollar!
Nein, ich meine, die Frage ist, wäre es Samsung günstiger bekommen, wenn sie ganz normal ja, dafür bezahlt hätten?
Samsung hat ja dementiert in der Zwischenzeit und hat gesagt, nö, wir haben hier keine Scheiße gebaut, sondern das läuft alles richtig. Ich bin ja mal gespannt, ja, was oder wie Samsung das dann jetzt oder da halt
naja, wenn das
oder auf welcher Grundlage Samsung sagt, sie hätten da nichts falsch gemacht.
Wenn das korrekt läuft, dann kann Samsung das ja auch sicherlich belegen und dann...
Ja, es ist halt die Frage, wo haben sie sich eventuell welches okay oder Lizenz geholt? Ja, wahrscheinlich nicht bei den normalen oder über den normalen Channel bei Dua Lipa. Mhm. Ja? Da kann natürlich auch irgendwas falsch gelaufen sein und Samsung war zwar der Meinung, es ist korrekt, aber es ist es nicht. Wäre auch nicht der erste Fall. Also nicht bei Samsung generell. Ja, das wäre nicht das erste Mal, dass da irgendwas mit Lizenzen und Genehmigungen etc. Jemand glaubt, der wäre da auf der richtig oder hätte das richtig gemacht und dann war es doch nicht so. Von daher mal abwarten, wie das ausgehen wird. Ich finde es gut, dass Dua Lipa da auf jeden Fall was macht, weil man muss sich da nicht alles gefallen lassen, gerade wenn es halt oder wenn halt damit auch Geld verdient wird. Ich bin nur mal gespannt, weil wie gesagt, Samsung hat es in der Zwischenzeit halt bestritten, dass da irgendwas falsch oder ohne Genehmigung gelaufen wäre. Also von daher mal abwarten.
Ja, da bin ich gespannt.
Ja, da bin ich auch gespannt, ja, weil wie gesagt, ich befürchte ja, dass Samsung da irgendwo vielleicht falsch abgebogen ist.
Davon gehe ich aus.
Entweder war es eine Veranstaltung, wo Samsung auch die Finger drin hatte und sie sind der Meinung, dass sie da aufgrund der Tatsache auch die Rechte haben an den Bildern, die sie vielleicht vor Ort geschossen haben.
Das mag sich vielleicht auf die Bilder beziehen, die im Rahmen dieses Events verwendet werden oder
bei
zur dem Berichterstattung.
Samsung vielleicht die Mobiltelefone gestellt hat. Ja.
Ja, oder was weiß ich, oder dass sie eine Berichterstattung über das Event haben. Das mag ja vielleicht richtig sein, aber nicht, wenn man das jetzt auf einen Karton druckt und damit eine Vermarktung betreibt.
Ja.
Das finde ich schon ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen. Ist meine persönliche Meinung dazu. Und ich gehe mal davon aus, die werden jetzt keine Klage anstreben, wenn das jetzt komplett nicht berechtigt ist oder wenn sie sich das jetzt einfach mal so aus den Fingern ziehen. Also das wird schon irgendwo Hand und Fuß haben. Oder zumindest wird Dua Lipa und ihre Anwälte davon ausgehen, dass sie im Recht sind, logischerweise. Sonst würden sie ja diese Klage nicht anstreben. Ja, bin ich gespannt. Gut, schauen wir mal. Wir werden es beobachten. So, in der letzten Woche haben wir, glaube ich, über die Intel-Kooperation mit Apple gesprochen. Das sah ja dann so aus, dass sie da eine Kooperation eingegangen sind. Das hat ja das Wall Street Journal berichtet. Und es soll jetzt schon so aussehen, sagt jedenfalls Ming-Chi Kuo, dass bereits erste Testproduktionen laufen und dass ausgewählte Chips bereits für die Serienfertigung vorbereitet werden. Und da ist man mittlerweile auch ein wenig zurückgerudert. Letzte Woche hieß es noch, 2027 soll es losgehen. Mittlerweile hat man jetzt noch das 2028 angehängt. Es könnte jetzt, natürlich könnte es 2027 losgehen, aber es kann genauso gut auch 2028 losgehen, sagt mittlerweile Ming-Chi Kuo. Ja, und das hängt natürlich auch ganz davon ab, wie diese Testproduktion anläuft und wie Apple die Muster bewertet und ob das auch den Qualitätsansprüchen Genüge trägt. Da muss man schauen, ob Intel das dann auch hinbekommt. Was in der Serienfertigung oder was in der Testproduktion gerade durchläuft, das wurde auch noch nicht bekannt gegeben. Offizielle Statements von Samsung und Apple gibt es dazu natürlich noch nicht, ganz klar. Also sie haben zwar bekannt gegeben, dass eine Kooperation stattfinden wird, aber was jetzt in der Produktion abläuft und welche Chips da im Moment getestet werden, das wissen wir noch nicht. Man geht davon aus, dass es die kleineren Chips sind und nicht die High-End-Prozessoren oder SoCs. Ja, 2028, 27 ist noch ein bisschen hin.
Das ist noch ein bisschen, ja.
Und es gibt Neuigkeiten zur Apple Vision Pro. Da gab es ja in der letzten Zeit ganz starke Thesen von einigen Analysten und einigen Leakern. Mehr von den Analysten, die gesagt haben, ja, Apple wird das alles so ein bisschen vernachlässigen und in den Hintergrund schieben. Und da wurden ja von vielen Journalisten vielen Journalisten hinein interpretiert, naja, das Ding wird eingestellt. Oder John Ternis wird es dann einstellen, das wird seine erste Amtshandlung sein, wenn er dann im Amt steht, dass er das Gerät einstellt. Und so richtig dran glauben konnte ich nicht, dass sie das jetzt komplett einstellen. Viele haben gesagt, es wird dann eine Pausierung geben der Entwicklungsphase. Das scheint für mich auch der bessere Weg zu sein oder der Apple-Weg zu sein, in Anführungsstrichen. Und das hat jetzt Gurman nochmal so ein bisschen konkretisiert. Das Ganze soll pausiert werden und frühestens in 2 Jahren, Betonung liegt auf frühestens in 2 Jahren, soll es dann ein neues Modell geben, ein signifikantes Modell-Update geben. Und bis dahin soll der ganze Fokus auf KI-Geräte gehen, Smart Glasses gehen, etc. pp. Aber dennoch soll hinter den Kulissen an leichteren Materialien gearbeitet werden, weil Hauptfokus soll dann bei der neuen Apple Vision Pro die Leichtigkeit sein und die Ergonomie, die Trageergonomie sein. Und da muss man mal sehen. Ja. Ich habe heute irgendwo noch eine Überschrift gelesen, aber ich habe den Artikel leider nicht mehr durchlesen können. Dass es jetzt irgendeine Racing-Simulation gibt, die jetzt auf die Vision Pro setzt, irgendwas im Spielebereich. Da soll es jetzt eine neue Companion-Geschichte geben, was ganz gut sein soll. Ich weiß es nicht. Ich habe nur gerade die Überschrift vorhin gesehen. Bist du mehr im Thema?
Nee.
Okay, gut. Hatte ich auch nur gedacht, naja, gut, ein kleines Aufbäumen in der Gaming-Szene, aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer in dem Fall, ne?
Ja, ist immer noch relativ teuer, ja.
Ja, vor allen Dingen ist es teuer und das Angebot im Gaming-Bereich ist relativ übersichtlich. Das kommt noch dazu. Ne? Wenn du ein Riesenangebot hättest in dem Bereich, wäre vielleicht auch der Drang größer, das Gerät zu kaufen. Finde ich. So, Apple war mal wieder auf Einkaufstour und sie haben sich eine kleine Ein-Mann-Firma gekauft, was schon mal interessant ist. Das zeigt natürlich auch, dass diese Ein-Mann-Bude eine Technologie hat, die für Apple interessant ist und die das Portfolio bereichern kann in Form von Features etc. Und die Firma Patchflyer, ein deutsches Unternehmen, da war ich auch erstaunt. Und in dem Bereich des Color Gradings und des Video Color Gradings soll sich diese Firma durchaus einen Namen gemacht haben. Und der Inhaber Jonathan Ochmann war interessant. Ich habe einen anderen Podcast gehört. Die wussten dann wahrscheinlich nicht, dass es ein deutsches Unternehmen ist. Und die haben dann versucht, diesen Jonathan Ochmann auf Englisch auszusprechen. Da kamen dann interessante Wortschöpfungen bei raus. Aber zumindest ist es eine deutsche Firma und die ist seit 10 Jahren am Markt und hat sich, wie gesagt, im Bereich des Color Gradings einen Namen gemacht. Sowohl im Videobereich als auch im Bildbereich. Und davon erhofft man sich ja große Einflüsse im Bereich Pixelmator und in dem Bereich Final Cut. Naja, vielleicht wird der Pixelmator doch noch eine, in Anführungsstrichen, eine professionelle Bildbearbeitung oder geht in Richtung Photoshop-Konkurrent? Da bin ich gespannt.
Da wenn kann man jetzt gespannt sein, ja.
Solche Sachen dazu kauft. Ich meine, Pixelmator ist durchaus, hat durchaus professionelle Möglichkeiten, keine Frage. Aber es ist natürlich nicht das, was Photoshop bietet. Und vielleicht steckt Apple da jetzt ein bisschen mehr Energie rein und bohrt Pixelmator immer mehr auf. Mal schauen. Ich glaube, jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt noch mal so richtig in Angriff auf Adobe zu gehen, weil die haben im Moment ganz, ganz, ganz große Probleme, wie ich das so wahrnehme.
Ja, ja, okay, Adobe kommt irgendwie aus dem Ganzen nicht raus, ne?
Nee.
Da jagt ein Ding das nächste, ja.
Aber man hört ja immer mehr Unmut aus der Community von Adobe. Auch große Fans von Adobe äußern sich immer kritischer zu dem ganzen Konstrukt. Und ja, wenn man sich der Vergangenheit mal so die Aktienkurse angeschaut hat, so toll geht's denen nicht. Ne? So richtig rosig sieht's da nicht so aus. Bei den
ja, wir hatten über Adobe in der Vergangenheit ja schon ab und zu mal gesprochen, auch mit den Veränderungen, die sie gemacht haben, gerade was da Cloud und AI betroffen hat. Die machen sich mit ihren Entscheidungen die letzten Jahre nicht unbedingt Freunde, auch gerade was das Abo-Modell, Kündigungsverhalten beziehungsweise dann das Ganze drumherum betrifft. Ja, da macht sich Adobe definitiv keine Freunde seit Jahren. Sind die ganzen Adobe-Nutzer ja schon auf der Suche nach Alternativen.
Ja.
Das Angebot an Alternativen wird immer mehr. Hm. Wie bei allem, und das ist ja auch das, was wir ja dann teilweise ja auch sagen oder was ja auch in Bezug auf Apple immer wieder angesprochen wird mit dem iPhone und den Diensten, die sie anbieten, gerade in der Zusammenarbeit, ja, hast du dieses Apple-Login, ja, ist ja nicht ein Apple-Phänomen, sondern du hast es ja bei Adobe auch. Wenn du da seit gefühlt 100 Jahren Adobe-Nutzer bist, verdienst du dein Geld damit, bist du von der Produktion her darauf abgestimmt, dass das alles läuft, ja. Die Zulieferkette oder das, was du mit deinen Kunden hast, ist alles Adobe, ja. Mhm. Es ist halt schwierig, da halt auch wieder rauszugehen. Gerade wenn du dich auch mal an die Convenience gewöhnt hast, ja. Das sind ja durchaus auch Features, ja, die ihr Geld wert sind, ja, die Adobe da bietet. Aber, ja, auch ein goldener Käfig, ja, ist ein Käfig.
Mhm.
Und viele wollen sich das in der Art und Weise halt auch nicht mehr gefallen lassen. Gerade was halt jetzt Abo-Modell und Flexibilität betrifft, sind viele auf der Suche nach Alternativen. Und wie gesagt, das Angebot die letzten Jahre wird immer größer. Ja, beziehungsweise ja. Hat jetzt einen Stand erreicht, wo du sagst, du kannst auch mit anderen Anbietern oder Softwarelösungen vergleichbare Ergebnisse nach einer gewissen Einarbeitungs- und Umstellungszeit einfach erreichen. Und da sind auch Anbieter oder Software dabei, wo du kein Abo machen musst, wo du alternativ dann nach wie vor nach auch das alte Adobe-Modell quasi fahren kannst, wo zahlst du für große Updates und dann auch nur dann, wenn du der Meinung bist, dass die Updates was bringen. Und ja, mal gespannt, wie es halt die nächsten 2, 3, 4 Jahre da noch weitergeht. Und wie Adobe darauf halt einfach reagiert, weil es sind nicht nur kleine und Ein-Mann-Firmen, die darüber nachdenken.
Nee.
Und da müssen wir mal abwarten, wie gesagt, wie Adobe darauf reagieren wird. Aber sie stehen definitiv, oder sagen wir mal so, der Druck wird nicht weniger. Der wird eher zunehmen, weil einige, auch gerade Softwareentwickler, die ein bisschen ruhiger waren, ja, wo da jetzt auch von ihrer Nutzerschaft oder auch von neuen Nutzern da jetzt entsprechend ja auch Forderungen an die herangetragen werden, passiert da einfach auch mehr. Und mein Gott, ich war noch nie lange Adobe-Nutzer, muss ich sagen, weil ich das gerade mit den Abo-Modellen nicht so einsehe. Und es für das bisschen, was ich mache, genug andere Lösungen gibt, ja, wo ich definitiv nicht so tief in die Tasche greifen muss. Ja, also die merken das schon, ja. Zu Recht, meiner Meinung nach. Also von daher ist okay.
Ja.
Die haben sich ein bisschen lange ausgeruht auf ihrem Erfolg.
Ja.
Hatten ja auch lange, lange eine Monopolstellung in dem, was sie getan haben. Irgendwann rächt es halt, ja.
Ja, irgendwann wird man auch so ein bisschen betriebsblind vielleicht. Ja, oder auch so ein bisschen, genau. vielleicht ist arrogant jetzt ein hartes Wort, aber vielleicht
auch das
schwebt so ein bisschen Arroganz mit dem Ganzen mit sich, ne?
Ja.
Das kann sein, ja. Ja, gut, Konkurrenz belebt das Geschäft und Druck belebt auch das Geschäft letztendlich. Nur unter Druck entstehen Diamanten.
Das auch. Und ich hoffe, wie gesagt, und wenn Domi schlau ist, und ich denke nicht, dass sie dumm sind, werden sie da hoffentlich auch entsprechend drauf reagieren.
Das hoffe ich. Dass sie die Zeichen der Zeit früh genug erkannt haben. Mhm. Ja, so ist es. Schauen wir mal. Die Zeichen der Zeit, die hat wahrscheinlich Apple auch erkannt im Bereich Apple Watch, weil es sieht so aus, dass sie wohl Prioritäten setzen. Es gab ja vor ein paar Monaten die ersten Gerüchte, dass die nächste Apple Watch Generation mit Touch-ID rauskommen soll. Davon haben sie jetzt Abstand genommen, weil die Touch-ID-Technologie soll wohl, was ja auch auf der Hand liegt, oder auf dem Handgelenk in dem Fall, soll wohl zu viel Platz wegnehmen im Gerät an sich. Und diesen Platz möchte man für wichtige Produkte oder für wichtige Techniken nutzen. Sprich, es soll ein größerer Akku reinkommen. Und ein größerer Akku bietet natürlich dem durchschnittlichen Nutzer viel, viel mehr Vorteile, oder eine längere Akkulaufzeit liefert dem Nutzer mehr Vorteile als der Touch-ID-Sensor. Also sprich, mehr Platz für Sensoren und natürlich auch einen größeren Akku. Sensoren aus dem Gesundheitsbereich. Ein größeres Design-Update soll es 2026 so nicht geben. Ein Redesign soll erst 2028 erfolgen. Ja, bin ich gespannt.
Also mehr Akkulaufzeit kann man sich ja generell,
gerade beim Smartwatch, ne?
Bei einer Smartwatch definitiv wünschen. Ist auch mit der Ultra noch nicht das Goldene vom Ei erreicht, meiner Meinung nach. So eine Woche nonstop wäre halt nice.
So von Wochenende bis zum Wochenende, ja.
Ja, oder von Montag bis Sonntag, ja, ist mir wurscht, ja. Wie man es rechnet, aber so eine Woche wäre schon nice. Zumindest mal so 5 bis 7 Tage, je nach Anwendung, wäre halt so, denke ich mal, das Minimum, was eine Smartwatch machen können sollte. Wir haben ja andere Anbieter, wo die Akkulaufzeiten teilweise wirklich besser sind. Da ist klar auch wieder die Frage, Feature-Technik, die drin ist, gar kein Thema. Ja. Aber wie gesagt, so auch die Apple Watch sollte so 5 bis 7 Tage definitiv hinkriegen. Wenn sie daran arbeiten, schön, ja, würde ich mir wünschen. Aber ja, mein Gott, bevor du da jetzt irgendwie andere. Das ist, glaube ich, sollte sich das bewahrheiten, ist das definitiv die richtige Herangehensweise. Wir brauchen definitiv mehr Akkulaufzeit, auch wenn man sagt, hier, du kannst es ja über Nacht laden etc. Ja, okay, kann man alles machen. Aber es wäre doch wirklich netter, ja, wenn man sich die Gedanken nicht abends machen müsste.
Obwohl man dazu oder sagen am nächsten muss, Morgen. Wenn man jetzt eine ganz aktuelle Apple Watch hat, die haben ja schon Schnellladefunktionen drin und es lädt relativ schnell.
Ja klar, Gerät du kannst auch, ja sagen, ne? Während dem Duschen hast du sie eh nicht an, legst du drauf, ja, dann hast du auch schon wieder, klar, kann man alles machen, aber es ist doch viel schöner und entspannter, wenn du die Gedanken nicht so machen musst.
Ja, ja, klar. Also ich sag mal so, wenn man morgens, also selbst wenn man jetzt die Uhr nachts tragen würde zum Sleep-Tracking, kann man sie während seiner Morgenroutine, Frühstücken etc. pp., kann man sie, denke ich, aufladen. Das machen ja auch viele. Wie gesagt, ich benutze keine Smartwatch derzeit und habe da jetzt nicht so den Einblick, wie gut die Ladezyklen sind oder wie schnell man die mittlerweile aufgeladen hat, die aktuellen Apple Watches. Aber ich höre halt, dass es sehr, sehr schnell geht mittlerweile und dass man das morgens eigentlich hinbekommt. Und ja, nicht jeder nutzt sie auch zum Sleep Tracking. Ne? Das machen ja auch nicht alle.
Das nicht, aber trotzdem wäre es doch nicer, wenn du das nicht jeden Morgen zu deiner Routine machen müsstest, ja.
Ja, ja, klar, ich meine.
Kann ja auch mal vergessen gehen, ja, da bist du schnell am Ärgern oder hast irgend so einen mobilen Charger noch, ja, aber das wäre doch, wie gesagt, die sollte das schon länger können.
Ja, klar, ich meine, der Lifestyle Susi sorglos ist immer schön, das ist schon richtig, ne? aber schauen wir mal. Kennst du übrigens noch Susi sorglos? Das war die Freundin von Ernst Eiswürfel.
Ja, ja, genau.
Aber Ernst Eiswürfel werden die wenigsten kennen, glaube ich. Also das war aber ganz tief in den 80ern abgedriftet. Gut. Es gibt Neuigkeiten zum iPhone 18. Man kann es ja kaum glauben. Das iPhone,
ja, es kommt morgen schon. Juhu.
Das wäre interessant. Das iPhone 18 Pro soll ohne Tandem-OLED kommen. Man hat ja gemunkelt und viele haben gesagt, diese Tandem-OLED-Technologie, die in ja den iPads drin steckt, zumindest in den iPad Pro-Geräten drin steckt, die soll dann auch in die iPhones kommen. Und das soll jetzt wohl zeitnah nicht passieren. Frühestens, Betonung liegt immer auf frühestens, soll das so um 2028, so nach 2028 kommen. Das soll realistisch sein. Und stattdessen soll erst einmal ein LTPO plus Panel kommen oder Display kommen, was schon mal ein wichtiger Schritt ist, weil das gilt als sehr effizientes Display etc., hat aber natürlich lange nicht diese Helligkeitseffizienz oder diese Helligkeit wie das Tandem OLED, was wir aus dem iPad, wie gesagt, kennen. Schade eigentlich. Ja.
Ja.
Da gab es noch eine preisliche Analyse oder eine Prognose. Das iPhone 18 Pro soll trotz RAM-Krise nicht deutlich teurer werden. Das sagt Jeff Poo. Es soll sich preislich...
Jeff Who?
Poo, wer ist Who? Ja. Es soll preislich weiterhin vergleichsweise aggressiv bepreist werden. Und es soll dadurch weiterhin sehr wettbewerbsfähig, was die Preise anbelangt, an den Start gehen. Da bin ich gespannt. Und dann gab es noch eine Sache mit den RAM-Geschichten. Sie wollen trotzdem auch nicht im Bereich des RAMs sparen. Das soll dann weiterhin mit einer ordentlichen RAM-Ausstattung kommen. Und da wollen Sie jetzt keine Kompromisse eingehen.
Mhm.
Ja, schön, dass Sie das so durchhalten können. Im Mac-Bereich gehen Sie ja derzeit starke Kompromisse an, was die RAM-Ausstattung beanlangt. Ja. Ich denke mal, der Fokus ist wirklich das iPhone, das Kerngeschäft von Apple, nicht irgendwie defizitär rauszubringen. Da machen sie wahrscheinlich lieber irgendwo Einschnitte im Mac-Bereich, als ihr Kernprodukt zu beschneiden, technologisch. Ja.
Ja.
Der Mac ist halt nicht das allerwichtigste Produkt für Apple. Sieht man immer wieder.
Ja, das iPhone ist halt das Ding, ja.
Ja, so ist es. Sind wir denn schon durch mit der heutigen Sendung? Das geht jetzt aber zügig. Habe ich jetzt auch nichts übersehen? Okay.
Das kann ich jetzt gar nicht sagen.
Doch, doch. Du hast das Dokument auch vor dir.
Nein, ich meine, ob du was übersehen hast. Ich habe da nicht drauf geachtet.
Nee, das sieht so viel aus, aber es ist gar nicht so viel gewesen. Ne? Ich hätte doch noch mal durch meinen RSS-Reader durchgehen sollen. Nee, das war's diesbezüglich, was unsere Themen beanlangt schon. Okay.
Ja, wissen wir.
Ich hätte doch noch 20 Minuten mehr über das VW-Event sprechen sollen.
Kannst du jetzt gerne noch nachholen, wenn du
willst. Ja, was soll ich da nachholen? Wie gesagt, ich bin einmal um den Pudding gefahren und dann das war's. Und es war jetzt nicht repräsentativ für ein echtes Fahrerlebnis. Optisch gesehen hätte ich das Ding sofort mitgenommen, hat es mir sehr gut gefallen, aber naja, das habe ich auch schon 5-mal gesagt.
Genau.
Aber ich meine, es gab ja auch Zeiten, da hat sich VW designtechnisch in ganz, ganz merkwürdige Richtungen entwickelt. Und ich glaube, mit diesem ID-Polo-Design haben sie sich wieder besonnen auf die Kerndesignsprache, wo sie früher einmal gewesen sind. Ne? Also, designtechnisch ist das ein sehr, sehr guter Weg. Ja. Das sehen auch ganz viele andere so.
Gut. Ja, das sieht schon nice aus, aber.
Ja. Gut, dann lass uns doch nochmal über ein Gadget sprechen, was ich hier noch...
Doch noch was.
Ja, das habe ich ja noch, das Gadget, aber das ist ja nicht abendfüllend, wenn ich darüber berichte. Das ist relativ schnell abgehakt. Dazu müsste ich mir allerdings aber erstmal das Dokument aufrufen, was ich vorbereitet habe. Das hätte ich auch schon vorher tun können. Ich bin ja wieder sehr hervorragend vorbereitet. Nein, hier habe ich es doch schon. So... Wir reden über ein neues Netzteil aus dem Hause Zatecky oder Zateschi, wie man es auch aussprechen mag. Ich weiß es bis heute nicht hundertprozentig, aber ich glaube, das ist denen auch relativ egal, weil die Marke Huawei oder Huawei, die kann man ja auch aussprechen, wie man mag. Und dem Branding Huawei ist es mittlerweile auch egal, wie man es, glaube ich, ausspricht. Und ich glaube, Zatecky oder Zatecky ist es auch egal. Es gibt jetzt was ganz Neues, ein neues Netzteil. Ich meine, die haben ja nun ein sehr großes Portfolio an Netzteilen und mittlerweile ist das, glaube ich, so ein kleiner Trend, was man beobachtet, auch bei den marktbegleitenden Unternehmen, die in diesen Segmenten unterwegs sind, dass man jetzt Netzteile mit Display rausschmeißt. Und das gibt es ja in den verschiedensten Ausprägungen und Darreichungsformen. Und nicht immer ist ein Display wirklich nützlich. Manchmal baut man das einfach nur ein, weil man es kann. Aber so richtig Mehrwert bietet es manchmal oder bei vielen Marken nicht immer. Und ich finde, wenn man schon sowas einbaut, dann sollte das auch schon einen Mehrwert darstellen und dem Nutzer irgendwas was signalisieren oder eine Information geben, wo er auch was mit anfangen kann. Und das hat jetzt nach meiner Meinung Satechi auch ganz gut umgesetzt. Die haben nämlich ein Desktop-Netzteil rausgebracht. Sie bewerben es auch explizit oder sie im Bereich Desktop-Netzteil, dass man das einfach auf den Schreibtisch positioniert. Man hat zwei Möglichkeiten, es zu positionieren, einmal horizontal und einmal vertikal. Es ist auch ein kleiner Ständer dabei, wo man das vernünftig positionieren kann. Und die erste Frage, die mir sofort durch den Kopf geschossen ist, wenn man das Netzteil anschließt und das Display erscheint, dann hat man die Möglichkeit, zwischen vertikaler und horizontaler Display-Ausrichtung umzuschalten. Und erst hatte ich die Vermutung, nee, das geht jetzt nicht, weil ich habe dann gleich mal ein iPhone angeschlossen und habe es dann umgedreht. Da dachte ich, naja, wenn es jetzt intelligent ist, hat es einen automatischen Lagesensor verbaut. Nee, hat er jetzt nicht. Und ich war schon dabei, mir zu notieren, Negativpunkt geht nur im horizontalen Modus. Nee, man sollte sich doch mal ganz genau das Produkt anschauen. Es gibt nämlich ein Knöpfchen auf der Unterseite von dem Gerät. Das ist aber so elegant in der Designsprache verschwunden von dem Produkt, dass es mir auf dem ersten Blick nicht aufgefallen ist. Und dann habe ich mal das Knöpfchen gedrückt und dann habe ich natürlich die Möglichkeit gehabt, zwischen horizontaler und vertikaler Ausrichtung umzuschalten. Nicht nur, dass ich umschalten konnte zwischen der Ausrichtungsform, sondern auch zwischen der Informationsform. Bedeutet, ich konnte explizit umschalten, wie viel Watt der jeweilige Port ausgibt, wie viel Gesamtleistung das Gerät derzeit ausgibt, also wenn ich mehrere Geräte angeschlossen habe und wie so die Temperatur ist, ob das alles vernünftig ist. Das Ding hat auch verschiedene Sensoren verbaut und es zeigt mir halt die, in Anführungsstrichen, die Vitalität und die Gesundheit des Netzteils an. Also man hat da so ein paar grundlegende Informationen. Was mich erstaunt hat, dass auch die Ich habe das mich noch nie so tiefgreifend mit der Ladegeschichte eines iPhones beschäftigt, dass da auch sehr starke Schwankungen drin stecken. Es fängt dann manchmal so mit 5 bis 7 Watt Ladeleistung an und dann schaltet es nach einer gewissen Zeit stark nach oben und geht dann höher. Aber es ist sehr schwankend, was so die Ladeaufnahme oder die Stromaufnahme beanlangt, was so ein iPhone auswirft. Wenn man zum Beispiel ein iPad anschließt, da sieht es dann etwas anders aus. Das geht kontinuierlich nach oben und schwankt dann relativ selten nach unten. Das iPhone ist bei mir, iPhone 17, ist bei mir relativ schwankend unterwegs. Da muss ich noch gucken. Es ist sehr interessant zu beobachten, was da so passiert. Und vor allen Dingen, wenn das in einem Netzteil eingebaut ist, dann braucht man keine zusätzlichen Geräte, die das überwachen, wenn man das überwachen möchte, ganz klar. Was mir halt besonders gefällt, dass wir die ganzen Anschlüsse auf der Vorderseite haben, spricht natürlich auch dafür, dass das ein optimales Gerät für den Schreibtisch ist. Wir haben 4 USB-Anschlüsse, die jeweils so belegt sind, dass C1 und C2 pro Port maximal 140 Watt ausgeben können. Also ein Port kann maximal 140 Watt ausgeben. Wenn man das zieht, reduziert das natürlich die Ausgabeleistung der anderen Ports, weil wir haben ja ein Netzteil, was insgesamt 140 Watt ausgeben kann. Port 1 und Port 2 können jeweils Power Delivery 3.2 AWS oder Power Delivery 3 PPS, auch mit sämtlichen annehmlichen Features, die PPS und AWS aktuell abbilden können. Also da, diese zwei Ports sind quasi full feature setted, wie man so schön sagt, die können das. Und der C3 und C4 kann maximal pro Port 40 Watt und kann Power Delivery 3.1 PPS. Ja, also die aktuelle Ladestandards. Und wie gesagt, das Display ist umschaltbar. Und wir haben einen relativ vernünftigen, soliden Stand dabei, wo wir das Ganze auch, wie gesagt, horizontal und vertikal betreiben können. Sehr gut ablesbares Display und ja, macht einen sehr guten Gesamteindruck und ist aktuell mein Desktop-Ladegerät der Wahl, weil es auch sehr schön und kompakt ist. Ja. Ja, mehr habe ich dazu jetzt gar nicht zu sagen.
Ja, okay.
Es macht das, was es soll.
Okay.
Ich gehe mal davon aus, dass in der nächsten Zeit von Satechi in dem Bereich Display-Netzteile noch ein wenig mehr kommen wird. Etwas mehr Potenz wäre nicht schlecht, weil wenn man sich Marktbegleiter anschaut, sind die ja teilweise mit deutlich mehr Wattzahlen unterwegs. Bloß, ja, ich denke 140 Watt ist dann doch ausreichend. Bin ich mal der Meinung. Kommt natürlich immer darauf an, was man alles parallel laden möchte und machen will. Das ist die Frage.
Aber es sieht schon nice aus. Auch mit dem Ständer dann und horizontal oder vertikal.
Ja, und es ist auch sehr, sehr kompakt. Ist auch sehr, sehr kompakt. Weil es gibt ja da.
Sieht so gut.
Und natürlich ist es dann auch immer so eine Gratwanderung. Je höher man von den Leistungsdaten geht, je größer wird dann auch das Netzteil von den Ausmaßen. Und das muss man natürlich auch wollen, weil nicht jeder möchte sich da so einen riesen Okolyt auf den Schreibtisch stellen. Ich habe hier ein Netzteil von einem Marktbegleiter stehen. Das ist zwar durchaus potenter, hat dann zwar auch kein Display, aber ist riesengroß. Ne, das muss man wollen oder man muss auch den Platz dafür haben. Und das ist sehr, sehr elegant und sehr, sehr minimal aufgestellt, das Charge View von Satechi. Ja. So viel dazu. Dann sind wir doch am Ende der heutigen Sendung angekommen.
Genau.
Ja, genau, sagt er.
Das macht nichts. Da habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, mich um meine kranke Frau zu kümmern.
Das ist auch nicht schlecht.
Ja, genau. Freut sie sich auch mal. Einmal. Ne?
Einmal. Oh Gott. Man muss ja auch mal Pluspunkte sammeln, hast du ja recht.
Ja, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das tun. Ja.
Naja.
Wie gesagt, ich bin ja gerade dabei, mich nach einem anderen Auto umzugucken. Vielleicht kann ich dann 1-2 Euro mehr ausgeben, wenn ich nett bin. Ne? Thomas, was muss denn deine Frau da fragen? Boah.
Nein, das hört nur mal dazu, wenn man in einer Gemeinschaft zusammenlebt, sei es eine Ehe oder sei es eine Lebensgemeinschaft, das spielt ja keine Rolle. Ne?
Einmal das und zweitens, es war ja mehr scherzhaft gemeint.
Ja, aber trotzdem.
Und wie ich schon gesagt habe, meine Frau weiß ganz genau, dass ich so Realist und pragmatisch eingestellt bin, dass ich da nicht hingehen würde und würde jetzt 1 Million für ein Auto ausgeben, auch wenn ich es könnte. Ja, also.
Ja, das ist ja das Schöne. Wir sind zwar gerne mit Technologie um uns herum umgeben, aber immer noch in einem realistischen Maß der Dinge, würde ich sagen.
Ja. Ja.
Das ist so. Was nicht alle sind, muss man da auch dazu sagen. Aber
ja,
davon,
meine Frau hat ja auch gesagt, kauf dir mal was Schickes, ja, wir leben hier nur einmal und bla bla bla. Mhm. Aber trotzdem, wie gesagt, ich muss ja nicht das Geld mit beiden Händen irgendwie zum Fenster rauswerfen. Das kann ja trotzdem im vernünftigen Rahmen sich bewegen. Ja. Vor allem, ja, wir reden ja oft genug drüber, ja. Das Umfeld momentan ist ja auch nicht so, ja, was weiß ich, was in einem halben Jahr ist. Deswegen, kann man da gerne mal gucken, dass man den einen oder anderen Euro vielleicht dann doch noch spart. Ja.
So ist es. Unser Thema, Sparen, das wurde uns ja auch in einer E-Mail negativ angekreidet, dass wir so geizig sind. Wir wurden ja beschimpft und so weiße Männer. Sag, da wurden ja so alle Klischees rausgeholt,
ja,
die man rausholen kann. Ja,
ja, okay, alt, wollte,
ja.
Weiß
gut.
Lässt sich drüber streiten. Ja, aber alt definitiv. Man wird ja auch, es kommt ja auch diese Altersweisheit, ja, manche nennen es auch Starrsinn. Ich habe früher definitiv schneller und mehr Geld rausgehauen als heute.
Ja, es ist nochmal so.
Andererseits hat man auch heute eine gewisse Verantwortung einfach. Auch, wie gesagt, der Familie gegenüber. Und muss da gucken, dass man auch morgen noch was auf den Tisch stellen kann. Man ist nicht mehr alleine. Mein Gott, früher habe ich auch mir spontan mal ein teures Fahrrad gekauft, ja, und habe dann geguckt, wie ich das irgendwie bezahlt bekommen habe. Klar, heute ist ein bisschen mehr Geld da. Ja, ich könnte mir heute, oder müsste ich nicht nochmal hinterher irgendwie den Dispo monatelang abbezahlen wegen dem Fahrrad, ja, wie früher. Aber ich bin auch heute, wie gesagt, oder gehe ich da anders an das Thema ran? Ja. Früher hast du spontan gekauft, heute guckst du, wie kriegst du das gestemmt, ja. Und vor allem, welche anderen Verantwortungen hast du halt noch?
Und ich meine, man sagt ja immer, man sollte keine Angst haben und Angst ist ein falscher Berater. Aber eines meiner zentralen Ängste, jetzt spreche ich mal ganz offen, ist Altersarmut. Ja, und das ist ja, wenn man selbstständig ist, ein viel größerer Angstpunkt,
als wenn man jetzt... Hatten wir da nicht letztes oder vorletztes Mal drüber
gesprochen? Hatten wir gesprochen, ja. Aber
gerade in Bezug auf meine Frau.
Ja, und wie gesagt, ich bin ja ein Ein-Mann-Unternehmen und wenn ich jetzt schwer krank werden würde, so dass ich nicht mehr arbeiten kann, dann sieht es ja auch nicht mehr so rosig aus. Und deswegen muss man einfach Altersvorsorge betreiben und Rücklagen bilden. Ne?
Ja, das beste Beispiel auch jetzt gerade wieder. Wie gesagt, wir hatten gestern oder am Freitag, Herr Brückentag, ich und meine Frau, wir waren beide eh nicht am Arbeiten, ist ja okay so. Ein Tag, gar kein Thema, bei ihr in der Selbstständigkeit auch. Ja, kriegst du immer mal überbrückt, null Thema. Ja, war ja auch so geplant, ist in Ordnung. Nur, wie gesagt, sie ist jetzt leider krank, ja, und am Montag geht's für sie ja weiter.
Ja.
Deswegen, sie ist jetzt am Überlegen, ja, sie muss fit genug sein oder sie muss wieder fit am Montag sein, damit sie ihre Termine, die sie halt auch wahrnehmen kann. Weil ansonsten kommt ja auch kein Geld rein.
Ja.
Und das ist halt echt, ja, das ist ein Thema, ja.
Ja, so ist es, das ist ein Thema. Und als
und ihre Rechnung oder beziehungsweise die Rechnung oder unsere Rechnung wollen ja auch bezahlt werden.
Yes.
Klar, ich bin noch da, aber...
Ja, ja, klar. Ja. Und als Selbstständiger, da überlegt man sich schon mal, ob man sich dann hinlegt, in Anführungsstrichen, wenn man krank ist, oder ob man nicht vielleicht doch das noch erledigen kann und mal über seine Kräfte hinausgeht. Und wenn man angestellt ist, dann neigt man vielleicht eher dazu, sich einen gelben Schein zu holen. Also ich kann mir zwar einen gelben Schein holen, aber bezahlen tut es keiner. Das ist dann mein Spaß. Ne?
Ja, das ist es.
Genau. So ist es. Ne? Aber gut. Und deswegen war das in der letzten Folge kein Gejammer mit der Altersvorsorge, sondern es war...
Ja, tut mir leid. Also mir tut es immer leid, auch generell, wenn wir über die Themen sprechen, wenn das irgendwie so ankommt da draußen.
Wir sind ja jetzt nicht nur ein reiner Tech-Podcast. Wir reden ja auch über Dinge und das sind ja auch Einflüsse, die durch unser Leben gehen und deswegen hören uns wahrscheinlich auch einige Leute zu, wenn wir mal so ein paar private Insights einstreuen. Das ist, denke ich, auch so ein bisschen das Salz in unserer Suppe hier von unserem Podcast. Oder also das.
Gerade, wenn man mal auch davon ausgeht, wie es generell aktuell aussieht, bei mir oder bei uns, also nicht bei dir jetzt, sondern ich meine bei mir, meiner Frau,
klar.
Also wir als Familie, das ist ja ein Meckern auf relativ hohem Niveau. Wie gesagt, uns geht's gut, wir könnten auch mal eine gewisse Zeit überbrücken. Ja, das ist ja das, was du immer meinst mit Rücklagen.
Mhm.
Wie gesagt, eine gewisse Zeit könnte man auch mal überbrücken. Wie gesagt, ich bin ja gerade überlegen, ein Auto zu kaufen. Also das kostet ja alles Geld. Das könntest du ja nicht machen, wenn nichts da wäre.
Mhm.
Deswegen, aber es ist ja auch aus einem bestimmten Grund da.
Ja, klar.
Weil man halt nicht jeden Euro einfach sorglos irgendwo raushaut. Und das ist vielleicht das, was dann als geizig oder so rüberkommt. Aber generell ist es ja kein Geiz. Es ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie auf 20 Jahre alten Möbeln oder so rumsitzen. Ja. Nur warum sollte ich auch da was ersetzen, was im Prinzip noch wie neu ist? Du brauchst jetzt, es gefällt einem noch. Ja, wie gesagt, man kann ja auch sowas überleben. Dass du sagst, scheiße, der Schrank, klar, der ist noch gut, aber das ist jetzt nicht mehr das, was ich mir heute oder die nächsten 10 Jahre angucken will. Das kann ja auch sein. Nur wenn das ja noch passt, alles.
Ja.
Warum? Ja, deswegen sind wir oder bin ich ja das Auto jetzt auch so lange gefahren, wie wir es gefahren sind. Ja, weil es ist ja, bis jetzt war es ja okay, nur jetzt fangen halt die Kinderkrankheiten an. Und warum sollte ich das Geld da reinstecken und nicht in was anderes?
Ja, so ist es.
Das ist halt dann die Überlegung, ja. Und ein anderer freut sich vielleicht noch drüber, über das Auto. Ja, ist erst 5 Jahre, also von daher. Und solange der aktuelle Markt noch so wie er ist zwar schwierig gebraucht, aber aktuell kannst du halt für so einen Verbrenner auch noch was kriegen. Ja, wer weiß, wie das in 5 Jahren aussieht. Ja, von daher dann auch da wieder überlegen, besser jetzt.
Ja. Ja, klar. Ich meine, welcher Markt ist derzeit nicht schwierig?
Ja.
Ne? Ja, also, es ist alles im Moment sehr schwierig. Das ist Wahnsinn. Speichermarkt, Automarkt, Werbemarkt, ja, alles.
Wie gesagt, als Käufer, gerade jetzt so, wenn du dich mal guckst, da kann das eventuell auch wieder ein Punkt für dich sein. Ja, du kannst vielleicht nochmal 1-2 Euro sparen beim Kauf. Als Verkäufer, und ich will das, wie gesagt, meinen ja dann auch verkaufen, ist es wieder so ein Thema, ja, was hast du für ein Auto? Vor allem, wie kriegst du, oder wo willst du es verkaufen? Ja, in Zahlung geben irgendwo ist wahrscheinlich aktuell, macht keinen Sinn. Weil je nachdem, ob sie es dann selbst oder über die Börse oder so machen, kriegst du ja entsprechend weniger, als würdest du das so verkaufen. Das ist halt echt schwierig, ja. Aber, ja.
Ja.
Wie gesagt, ich muss ja nicht jetzt direkt heute kaufen, also von daher.
Das ist immer gut, wenn man nicht muss.
Ja, ja.
Das ist in jeder Lebenslage gut.
Ja. Deswegen, man kann das Thema in Ruhe angehen. Ja, wir hatten vorhin vor dem Podcast-Aufnahme schon drüber gesprochen. Ich hatte ja so ein paar Automodelle im Kopf. Da habe ich mir gerade gestern an unserem Tag, hatten wir ein paar Termine, da habe ich mir ein paar angeguckt, wo ich dann auch schon beim Reinsitzen gemerkt habe, nee, sorry. Aber klar, du würdest gerne vielleicht auch ein bisschen downsizen oder ein bisschen kleiner oder auch sparsamer unterwegs sein wollen. Nee, aber wenn du da so ein Schuhlöffel gefühlt brauchst, ja, um ins Auto rein und rauszukommen, nee, das macht keinen Sinn. Deswegen, also da war ich auch ganz froh, dass wir uns die Zeit gestern genommen haben, uns da ein paar Sachen in Ruhe anzugucken, weil ich habe direkt was rauswerfen können. Hätte mir zwar gefallen, aber es macht keinen Sinn. Allein vom Sitzen, und ich fahre ja täglich. Hatten wir es vorhin ja auch schon gesagt, die Strecke, ja, die ich mit dem Auto fahren muss, einfach die Zeit, und da sollte es dann schon passen. Weil ich sitze da ja nicht nur 5 Minuten im Auto.
Das ist ja auch das Problem, wenn man eine gewisse Körpergröße hat. Wir bewegen uns noch in normalen Körpergrößen, aber es gibt ja Leute, die sind ja nun wirklich teilweise über 2 Meter, die können ja gar keine Kleinwagen fahren, weil sie von ihrer körperlichen Gegebenheit da gar nicht reinpassen.
Genau, ne? Das funktioniert nicht mehr.
Ja, auch wenn sie wollen, können sie da nicht rein in das Fahrzeug.
Ja, es ist erschreckend, und wie gesagt, ich bin ja nicht der Größte, ja, aber es ist erschreckend, wie viele, gerade im Klein- oder im Kompaktwagensegment, wie viele Autos nicht unbedingt für Leute so, ja, sagen wir mal, bis maximal 1,90 oder so geeignet sind. Wo du wirklich hier so 1,80, 1,84 groß sein darfst, damit das noch richtig gut passt. Ja, und alles drüber hinaus, ja, selbst 1,90 wird dann schon kritisch. Ja, da brauchen wir gar nicht über 2 Meter reden oder so, ja. Klar, ist wieder die Frage, was willst du mit dem Kleinwagen oder so? Nur, wenn ich doch nicht mehr brauche.
Ja.
Warum bin ich gezwungen, mir einen fetten SUV zu kaufen, nur weil ich irgendwie 1,93 Meter groß bin, ja?
Ja.
Damit es halt bequem für mich ist und ich nicht mit den Haaren oben am Dach anstoße, ja.
Ja, oder mit den Füßen, mit den...
Ja, oder mit den Knien.
Über das Lenkrad gucken.
Lenkrad, so. Ja. Genau. Ja.
Das
sind alles so Sachen, ja, das ist echt schade, ja, weil du könntest von den Umständen her was Kleineres fahren, bist aber gezwungen, eine Nummer größer oder 2 Nummern größer zu kaufen, damit es halt auch noch bequem ist. Ja. Weil, wie gesagt, ich fahre nicht irgendwie 5 Minuten von A nach B. Ja, da würde ich wahrscheinlich jedes Rad nehmen dann, aber ja, das ist echt schon... Deswegen, es geht nicht ohne irgendwie dann auch mal drin gesessen und das auch mal nicht nur drin zu sitzen, sondern auch gefahren zu haben, weil ansonsten also ein Auto blind kaufen, geht nicht.
Nein.
Es mag welche geben, die sich da blind für was entscheiden und da sich das im Konfigurator zusammenklappen und dann vor Ort bestellen. Okay, können sie machen. Ich kann es nicht, ne.
Es sei denn, man ist genau das Fahrzeug schon mal gefahren, dann ist es was anderes, etc.
Ja, okay,
das,
klar.
Dann ist es eine ganz andere Hausnummer, aber wenn es ein
komplett... Aber dann bist du es ja gefahren.
Ja, dann ist es ein komplett neues Fahrzeug ist, dann ist das... Nein, man muss das Fahrzeug ja auch fühlen. Das geht nicht. Also viele Dinge spielen da eine Rolle.
Ja.
Selbst bei mir ist es so, wenn das Lenkrad zu dünn oder zu dick ist, dann ist es schon nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium. Aber
ja, oder zu groß oder zu klein. Ne?
Ja.
Das ist ja auch wieder sowas. Ja. Das ist ja auch gerade hier Peugeot oder so, die bauen ja momentan mit ihrem iCockpit die kleinen Lenkräder. Das hat ja auch einen Grund, warum sie die kleinen verbauen. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Ja. Oder du hast ja so ein LKW-Lenkrad bei dir im Auto drin. Okay, macht heute eigentlich kaum noch jemand.
Nee.
Also richtig große Lenkräder hast du heute eigentlich nicht mehr.
Nee.
Ja. Aber es muss halt passen. Ja.
So ist es, ja. Es muss passen, wie so oft im Leben. Das ist nicht nur bei Autos so. Das ist,
genau.
Ja, das, überall muss es passen. Sei es im Bereich Computer, sei es im Bereich Autos, was weiß ich. Alles muss funktionieren und passen. So ist es. Gut.
So, genug gelabert.
Ja, wir sind ja auch ein Techniklaber-Podcast.
Genau. Mit mehr Laber als Technik teilweise.
Oh, nö, ja. Unterschiedlich. Mal so, mal so.
Genau.
Gut, dann schauen wir mal, was nächste Woche uns so auf den Teller gespült wird und was wir da so berichten können.
Jo, bis dann.
Dann bis dann. Ciao, ciao.
Jo, tschüss.